Männer sind manchmal auf eine positive Art da wesentlich entspannter und sagen halt, ach, naja, mache ich schon. Oder traue ich mir eher zu. Ich glaube, die trauen sich einfach wirklich mehr zu und deswegen ist es auch leichter, da jemanden zu kriegen.
Willkommen zu einer neuen Folge, das gleiche in Grün, in der wir Saskia Jurecek begrüßen dürfen. Saskia ist seit vielen Jahren in verschiedenen Nachhaltigkeitsrollen in ganz unterschiedlichen Branchen tätig, bei Telefonica, Allianz, Tengelmann. Über ihre eigene Rolle wollen wir allerdings gar nicht sprechen, sondern mit Saskia einen Blick auf Karrierepfade und Kompetenzen von Nachhaltigkeitsverantwortlichen werfen. Denn das ist ein Bereich, in dem Saskia vor einiger Zeit promoviert hat. Außerdem ist sie Co-Autorin des Buches Nachhaltige Karriere mit dem richtigen Job die Welt verändern, das am 20. Juli in einer neuen Auflage erscheint, den Termin also vielleicht schon mal vormerken. Es geht in dem Buch um Wege in klassische Rollen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltcontrolling oder ESG-Strategie, aber auch um die Frage, wie man als Mensch in dieser Welt eigentlich wirksam bleibt. Ein zentrales Thema in unserem Gespräch ist auch die Geschlechterdimension im Nachhaltigkeitskontext. Warum sind so viele Frauen in der Transformation aktiv und gleichzeitig in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu unsichtbar? Saskia berichtet von ihrem Engagement für die Plattform Future Woman, die Frauen im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar macht, vernetzt und stärkt. Neben dieser persönlichen Ebene geht es aber auch um handfeste Herausforderungen wie wirkt sich eigentlich Omnibus und die regulatorische Unsicherheit auf die Nachhaltigkeitsjobwelt aus? Was ist eigentlich wichtiger, Frustrationstoleranz oder Fachwissen und noch viele andere Themen mehr? Ich finde, das ist eine Folge, in der für jeden und jede was dabei ist, der oder die im Nachhaltigkeitskontext aktiv ist oder das werden will. Also ab ins Gespräch mit Saskia.
Ja, hallo zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Wir haben heute Saskia Jurecek zu Gast. Zunächst einmal ein ganz liebes Hallo an dich, liebe Saskia.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Saskia, kannst du zum Start uns mal deinen bisherigen Werdegang darlegen?
Total gerne. Ja, ursprünglich komme ich noch auch ganz klassisch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, auch wenn ich mich, glaube ich, schon sehr, sehr lange für Umweltthemen und Umweltfragen interessiere. Konnte man damals aber noch nicht studieren zu meiner Zeit und bin dann auch ganz klassisch erstmal in die Unternehmensberatung eingestiegen, habe da ein paar Jahre gearbeitet, war auch total spannend, bin viel rumgekommen und hatte dann das Glück, dass wir einen eigenen Beratungsbereich zum Thema Nachhaltigkeit aufgebaut haben und habe dann gemerkt, sensationelles Thema, will ich unbedingt machen und will ich auch tiefer einsteigen. Habe mich dann nochmal entschlossen zu promovieren, war an der Leuphana-Universität, habe mir so ein bisschen angeguckt, was braucht denn eigentlich, um Nachhaltigkeit erfolgreich im Unternehmen zu integrieren. Bin parallel dazu bei Telefonica hier in München eingestiegen, wo ich auch jetzt noch wohne, war da gut 2 Jahre im unternehmensweiten Nachhaltigkeitsmanagement und bin dann zum Ende der Doktorarbeit zur Allianz gegangen, auch hier in München. War da gut 7 Jahre, auch im gruppenweiten Nachhaltigkeitsmanagement, habe von Nachhaltigkeitsstrategie zu Nachhaltigkeitskommunikation, Berichterstattung vieles gemacht, vor allen Dingen auch viel mit den Ländergesellschaften zusammengearbeitet und bin dann vor ein paar Jahren gewechselt zu Tengelmann, bin da jetzt eben auch als Nachhaltigkeitsmanager verantwortlich fürs Nachhaltigkeitsmanagement der Gruppe.
Genau, du hast also schon sehr viel Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und darum wird es auch heute gehen. Wir haben grundsätzlich 2 Themenblöcke mit dir vor, die wir mit dir besprechen wollen. Direkt zum ersten Themenblock kommend, du bist auch Autorin und du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit Sandra Broschert. Das Buch nennt sich Nachhaltige Karriere, mit dem richtigen Job die Welt verändern, Anregungen für den Ein- und Umstieg in die Nachhaltigkeit. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und auch die Implikationen daraus. Wir wollen ein bisschen über die Nachhaltigkeitsjobwelt reden. Kannst du uns zum Anfang erstmal einen Einblick geben, worum es in diesem Buch überhaupt erstmal geht?
Ja, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund oder Historie. Grundsätzlich kriege ich und hat auch Sandra immer relativ viel Anfragen gekriegt von Frauen und Männern, die interessiert waren, ähnliche Jobs wie wir zu machen und eben gesagt haben, wie kommen wir denn in so eine Rolle? Wie macht man das denn? Und wir haben gedacht, ja, wäre doch ein super Aufhänger, ein Buch zu schreiben. Und was wir im Prinzip gemacht haben, ist überhaupt mal zusammenzutragen, was für Jobs gibt's denn in dem Bereich. Also von jemandem, der einen Nachhaltigkeitsbereich leitet, bis hin zu jemandem, der das Umweltmanagement macht, bis hin zu jemandem, der vielleicht Nachhaltigkeitscontrolling macht. Also haben geguckt, was für Rollen gibt's denn eigentlich im Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Haben geguckt, was machen eigentlich WissenschaftlerInnen in dem Bereich, was gibt's da für Jobprofile, was gibt's aber auch in der Politik, was gibt's in NGOs, um mal so die ganze Bandbreite abzudecken. Und haben dann auch noch ergänzt, weil es natürlich viele gibt, die entweder in das Thema gerade einsteigen wollen oder aber auch umsteigen wollen nach vielen Jahren im Job, was gibt's an Aus- und Weiterbildung in dem Bereich, und haben das sozusagen alles mal in ein Buch gepackt.
Kannst du uns, das hast du gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, aber so einen Überblick darüber geben, was sind denn so die Jobs, die draußen am meisten nachgefragt werden gerade? Also du hast gerade schon so Umweltaspekte gesagt oder Umweltingenieure, aber ESG-Office, Nachhaltigkeit, was ist denn so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Job, der am meisten nachgefragt wird?
Gute Frage und gerade gar nicht so leichte Frage, weil sich natürlich gerade regulatorisch vieles tut. Aber im Grunde könnte man sagen, dass jetzt ein Unternehmen, was etwas größer ist und vielleicht nicht der allerkleinste Mittelständler, klassischerweise jemand hat, der sich anguckt, Nachhaltigkeitsstrategie, was sind denn eigentlich die Themen, an denen ich als Unternehmen arbeiten sollte? Da macht man klassischerweise so Wesentlichkeitsanalysen und guckt erstmal drauf, inhaltlich, was sollte ich denn eigentlich tun? In den meisten Fällen ist es gut, jemand fürs Umweltmanagement zu haben. Das sind dann Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel CO2-Bilanzierungen machen und eben gucken, wie können wir den CO2-Fußabdruck des Unternehmens verringern. Häufig gibt es dann noch Kolleginnen und Kollegen, die auf der sozialen Ebene arbeiten, entweder gucken, zum Beispiel sich das Thema Menschenrechte in den Lieferketten angucken oder aber auch soziale Projekte in den verschiedenen Unternehmen steuern, initiieren. Das wären dann eher so klassische Corporate Citizenship-Aktivitäten, Spendenaktivitäten, Mitarbeitertage. Es gibt häufig noch Kolleginnen und Kollegen, die das ganze Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung adressieren und umsetzen. Und ja, da kommt jetzt so ein bisschen das Thema Unsicherheit rein, was ich vorhin meinte. Also wir haben natürlich auch gerade bei den großen börsennotierten Unternehmen viele, die, sage ich mal, Frontrunner sind und die schon lange berichtspflichtig sind oder aber auch einfach auf Druck der Stakeholder oder ihrer eigenen Strategie Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Und mit der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Direktive, sollte jetzt eigentlich schon ein Gesetz in Kraft sein, das mehr Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, was in vielen Unternehmen dazu geführt hat, dass viele Stellen aufgebaut wurden und sozusagen ein großer Bedarf an Reporting-Experten da war. Und diese Richtlinie wurde jetzt zum einen um 2 Jahre nochmal verschoben und vermutlich wird sozusagen auch die Grenze an Mitarbeitenden nach oben gezogen, ab deren ja, Anzahl Unternehmen berichten müssen. Das heißt, es fallen viele kleinere Unternehmen voraussichtlich raus, was so ein bisschen dazu führt, dass natürlich an der Stelle gerade der Arbeitsmarkt wieder so ein bisschen abebbt. Mhm. Wie gesagt, für die Größeren, die werden weiterhin berichten müssen, da ist es sicherlich eher so eine zeitliche Verzögerung. Aber in vielen Kleinen ist sozusagen gerade so ein bisschen ein Dip in dem Thema. Ähnlich vielleicht auch wie in der Diskussion rund um Lieferketten. Also in Deutschland haben wir eigentlich schon ein Gesetz in Kraft, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wodurch sehr viele Rollen natürlich im Bereich Menschenrechte in der Lieferkette geschaffen wurden. Jetzt gerade aktuell die Diskussion, eventuell das Gesetz auszusetzen. Ja, und dadurch gibt es natürlich gerade irre viel Unsicherheit im Markt. Und je nachdem, wie strategisch ein Unternehmen das Thema sieht, bleiben die Rollen bestehen oder werden weiterhin besetzt oder eben auch nicht. Und das ist gerade, ja, treibt viele, glaube ich, gerade um.
Gibt es denn zu dem Thema, du sprichst natürlich über die Omnibus-Thematik, gibt es denn da in irgendeiner Art und Weise, abseits von den Anekdoten, die wir alle irgendwo wahrnehmen, gibt es dann irgendwelche Zahlen, dass man halt wirklich sehen kann, okay, da ist jetzt ein Dip, dass vor dieser ganzen, ich sage jetzt mal Änderung und die Diskussion da drumherum, dass halt so und so viele offene Stellen insgesamt am Markt existierten und nach dieser Änderung, dass es halt nach unten gegangen ist?
Kann ich nicht so spezifisch beurteilen, also weil ich jetzt keine Vorher-Nachher-Analyse gemacht habe. Eher anekdotisch sehe ich, dass es weiterhin viele Rollen draußen gibt, sozusagen am Markt. Und fürs Buch haben wir uns auch angeschaut, wie häufig oder wie viel Jobangebote und Jobs es denn in dem Bereich gibt. Und so in der Grundgesamtheit ist die Anzahl der Jobs schon wesentlich gestiegen über die letzten Jahre. Also das letzte Buch haben wir, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir jetzt, 25, vor 3 Jahren veröffentlicht. Seitdem ist die Zahl wesentlich nach oben gegangen, was natürlich auch durch die Regulatorik getrieben war. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, wie viele Stellen da jetzt aber weniger sind.
Stichwort Demografie vielleicht. Das ist auch etwas, was jetzt für mich persönlich in meiner Lebenswirklichkeit, in meiner beruflichen Lebenswirklichkeit auch anekdotisch ist. Ich habe keine Zahlen dazu. Lustigerweise hat das auch was mit dem Podcast zu tun, weil wir natürlich auch immer auf Gästesuche sind. Was uns auffällt, der Altersschnitt beispielsweise derjenigen, mit denen wir reden wollen, das hat jetzt aber was mit Content zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass das Alter entscheidend wäre, aber das Alter ist wesentlich jünger, verglichen zu vielen anderen Rollen beispielsweise. Ist das etwas, was ihr auch analysiert habt? Also das ist jetzt ein Beispiel für die Demografie. Habt ihr demografische Sachen dort auch analysiert?
Im Buch selbst weniger, aber natürlich sind, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren irre viele Studiengänge in dem Bereich entstanden, sodass natürlich jetzt auch viele junge Leute in den Nachhaltigkeitsbereich reingehen und es teilweise für, ja, würde ich jetzt mal sagen, Leute mit viel Berufserfahrung vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwieriger ist, in den Bereich zu wechseln, weil man natürlich schon Experte in einem Thema ist und da vielleicht noch auch mehr Hemmschwelle ist, sage ich mal, zu wechseln. Das heißt, es gibt schon viel jungen Nachwuchs und nicht so irre viel erfahrene Leute in dem Thema.
Jetzt hätte ich eine spezielle Frage. Moritz und ich sind fiktive Eigentümer eines Bürostuhlunternehmens. Die Frage stellen wir das öfter mal, wenn Gäste halt da sind. Stell dir vor, wir sind Unternehmer und wir haben ein Bürostuhlunternehmen und wir wollen jetzt mehr in dem Bereich Nachhaltigkeit machen, aus welchem Grund auch immer, völlig egal. Fakt ist aber, wir haben einen Teil Reporting, das würde ich mal gerne mit dir besprechen wollen und gleich im Anschluss dann auch Pragmatismus. Wenn ich dich jetzt fragen würde, auch als Expertin in dem Bereich, was es für Nachhaltigkeitsberufe gibt, wie sich das so entwickelt, wenn wir das Thema Reporting aufbauen für ein Unternehmen, ne, Bürostühle mit, ich sage jetzt einfach mal, wir haben nie darüber gesprochen, Moritz, ich glaube 1000 Mitarbeiter oder wie viel?
Mindestens.
Mindestens 1000 Mitarbeiter, weltweit aktiv. Also weltweit verschiffen wir unsere Bürostühle. Was würdest du uns denn nahelegen, wie wir so etwas aufbauen sollen, mit welchen Kapazitäten und Capabilities in dem Bereich?
Für mich ist immer erstmal der wichtigste Schritt zu gucken, einmal so ein bisschen, was ist so eure Vision als Inhaber oder auch eure Ambition als Inhaber, wo wollt ihr mit dem Thema hin? Ist es was, wo ihr wirklich auch intrinsisch motiviert seid? Ist es was, wo ihr sagt, Nachhaltigkeit will ich eigentlich nur machen, wenn sich das jetzt auch auf jeder Ebene oder kurzfristig für mich rechnet. Also da gibt es einfach immer eine relativ große Diskrepanz zwischen, was ist kurzfristig profitabel und was ist vielleicht langfristig und unter ESG-Aspekten dann langfristig erfolgreich. Das heißt, da sollte man sich einmal so ein bisschen Klarheit schaffen, was für eine strategische Relevanz hat das Thema. Ist es vielleicht auch was, womit ich im Markt irgendwie einen Wettbewerbsvorteil haben kann, wenn ich eben speziell nachhaltige Bürostühle anbiete oder welche habe, die ich irgendwie im Kreislauf führen kann, um meine Ressourcen im Kreislauf zu halten. Also da gibt es so ein paar Vorüberlegungen und dann würde man vor allen Dingen auch nochmal gucken, was sind denn so die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen, die ich mir angucken muss. Und das ist schon was das Reporting oder auch die Regulatorik fordert, so eine klassische Wesentlichkeitsanalyse, um zu gucken, sind das jetzt denn eigentlich die sozialen Themen in den Lieferketten, die ich mir angucken muss? Ist es mein Umweltimpact? Sind es sozusagen die Ressourcen oder sind es vielleicht Umweltverschmutzungen in der Produktion? Ist es ein hoher Energieverbrauch? Dass man wirklich erstmal abschichtet, was sind denn eigentlich die wesentlichen Themen, an denen ich arbeiten sollte? Weil das ist, glaube ich, häufig so die Kernherausforderung. Und das kenne ich auch selber aus meinen Rollen und da ist man sicherlich nie perfekt unterwegs, aber muss so ein bisschen abschichten, was ist es denn, an dem ich arbeite und versuchen lassen, dann auch sich wirklich an dieser Strategie zu orientieren. Das wären erstmal so die Startpunkte und idealerweise eben gucke ich mir aber natürlich trotzdem an, also dass man wegkommt von Nachhaltigkeit aus einer reinen vielleicht Risikomanagement-Perspektive oder Compliance-Perspektive hin zu, was habe ich denn vielleicht für einen strategischen Wettbewerbsvorteil? Welche Innovationen kann ich mit dem Thema schaffen? Kann ich mich eben darüber auch im Markt differenzieren? Und je besser ich das natürlich irgendwie miteinander verknüpfen kann, desto leichter wird es auch, das Thema voranzutreiben.
So, das wäre quasi jetzt der lehrbuchartige Ansatz, sich anzugucken, was ist für mich überhaupt inhaltlich relevant, wie will ich das strategisch aufsetzen und so weiter. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das in der Logistik, wieder so nur anekdotische Evidenz, aber na, da sieht man schon so ein Muster. Da ist es häufig so, da gibt es jemanden, in der Regel weiblich, im Trainee-Programm, die setzt man darauf, kein Mandat, kein Budget, mach mal. Mit Glück noch eine Werkstudentenstelle oder irgendwie sowas. Und wundert sich dann, dass das natürlich nicht so richtig abhebt, zeigt natürlich auch das Commitment. Und wenn man mit den Leuten dann so mal unter vier Augen spricht, dann ist das auch oft keine so richtig coole Stelle. Ist das was, was du auch aus anderen Bereichen, weil du einen deutlich besseren Überblick hast als ich jetzt, über so Lebenswirklichkeit von Nachhaltigkeitsbeauftragten ist oder eher vielleicht mit Glück nur was man manchmal in der Logistik sieht?
Sehr gute Frage und sehr relevante Frage. Also ich glaube, es ist schon häufig so, gerade natürlich auch getrieben durch die Regulatorik, dass häufig, also entweder Leute eingestellt werden, weil es die Regulatorik eben gibt und dann macht man es aber auch nur, sag ich mal, das regulatorische Minimum und dann haben diejenigen, die das tun dürfen, natürlich einen schweren Stand, wenn sie es irgendwie auch strategisch irgendwie weiter voranbringen wollen. Ich habe es tatsächlich auch häufig bei kleineren Unternehmen oder es gibt auch einfach viele kleinere Unternehmen, die haben jetzt auch nicht irre viel Ressourcen, die können sich da kein Riesenteam hinstellen. Die haben dann auch eine Person, die wirklich alles machen muss und so eine One-Man-One-Woman-Show ist. Und dann von irgendwie Strategie zu Reporting, zu Kommunikation, zu inhaltlichen Projekten alles machen muss. Und das ist schon extrem mühsam. Ich habe mir auch mal angeschaut, in meiner Doktorarbeit, was brauchen denn so Nachhaltigkeitsmanager für Kompetenzen? Und da ist eine der Top-Kompetenzen ist Frustrationstoleranz. Es ist auch Konfliktfähigkeit, Kompromissfähigkeit. Es sind sehr viel sozial-kommunikative Kompetenzen enthalten. Man muss selber sehr glaubwürdig sein in dem, was man tut. Also man wird auch schnell mal angekreidet, wenn man selber jetzt vielleicht nicht immer total grün unterwegs ist. Also es ist ganz interessant. Man braucht da, glaube ich, schon so ein bisschen spezielles Skillset. Und es ist tatsächlich einfach echt häufig anstrengend in der Praxis. Das muss man einfach so sagen. Also ich glaube, das, was du beobachtet hast, ist leider kein Einzelfall.
Wenn du jetzt schon selbst deine Doktorarbeit erwähnst, dann bleiben wir da. Es stand auf meiner Liste für später. Aber ich habe mir das natürlich angeguckt, weil Special Interest. Und habe ein Paper gelesen, was du geschrieben hast. Das ist 16 veröffentlicht, also die Daten wahrscheinlich von 14 oder so. Und Top-Kompetenz, also genau das Thema, ist in der Übersicht Beharrlichkeit und Geduld und danach Glaubwürdigkeit und so weiter. Du kennst die Grafik. Hat sich das aus deiner Sicht seitdem geändert, dass sich oder was Leute ja zumindest zu berichten, was man braucht als Kompetenz in so einem Job, dass sich das ein bisschen verändert hat über das Jahrzehnt, das es ja letztlich schon her ist?
Ich würde sagen, es hat sich tendenziell, zumindest in den großen Unternehmen, die Frontrunner sind, die irgendwie sagen, ne, Nachhaltigkeit ist bei uns hat eine hohe Priorität, wir haben da ein hohes Team, großes Team, wir haben genügend Ressourcen, dass dort sich das sicherlich ein bisschen geändert hat und dass man, war schon auch meine Wahrnehmung über die letzten Jahre, dass man natürlich viel mehr offene Türen eingerannt ist, dass man auch viel mehr Rückenwind auf C-Level-Ebene gekriegt hat. Das hilft natürlich ungemein in den Diskussionen und dann muss ich vielleicht nicht mehr ganz so beharrlich und geduldig sein, weil ich viel schneller durchkomme und brauche vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Frustrationstoleranz. Und jetzt haben wir aber natürlich wieder so ein bisschen einen Backlash. Das heißt, gerade braucht es wieder viel Frustrationstoleranz. Mhm. Und also ich glaube, ganz klassisch auch, ne, wenn man es wie so einen klassischen Change-Prozess irgendwie betrachtet, dass man da einfach irgendwann einen Backlash hat, das wird sich sicherlich wieder beruhigen. Aber es ist schon was, wo man einfach echt viele Überzeugungstäter hat, die von der Sache überzeugt sind, die davon überzeugt sind, dass wir was gegen den Klimawandel tun müssen, dass wir was gegen Biodiversitätsverlust und Artensterben tun müssen. Und ich glaube, dass viele sehr emotional involviert sind, zumindest auch wenn ich von mir spreche. Und das macht es natürlich an manchen Stellen sehr anstrengend, weil man natürlich die Weltbilder der Menschen nicht zwangsläufig ändern kann. Macht es aber genauso erfüllend, wenn man eben das Gefühl hat, hey, ich komme jetzt wirklich hier gerade einen Schritt voran und ich kann wirklich was verändern. Umso wichtiger ist es aber eben zu gucken, hey, wie kann ich, und da muss ich natürlich aktuell noch in einem bestehenden System arbeiten und in einer bestehenden Marktwirtschaft, die wir haben, wie kann ich es schaffen, für das Geschäftsmodell relevant zu werden?
Ja.
Und da gibt's natürlich, das hängt dann auch stark davon ab, hey, wie weit lässt mich das C-Level auch gehen? Wie weit kriege ich die an Bord? Wie ambitioniert sind die? Wie mutig sind die, da Schritte nach vorne zu gehen, um wirklich mittel- oder langfristig mal zu gucken, hey, müssen wir uns vielleicht irgendwie transformieren, weil uns alle möglichen Klimarisiken oder Biodiversitätsrisiken ins Haus stehen? Möchte ich vielleicht selber einfach ein sinnvolleres Geschäftsmodell haben? Und es gibt natürlich immer wieder Fälle von solchen Unternehmerinnen und Unternehmern, aber es ist nicht die breite Masse, würde ich sagen.
Ich will da nochmal nachhaken, weil das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung nach. Wir haben auf der einen Seite das Reporting, das Nachhaltigkeitsmanagement, was sich alles so um das Thema Regulatorik auch irgendwie rumdreht. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch diesen Pragmatismus. Und damit meine ich jetzt gar nicht, diesen Pragmatismus auch nach vorne zu gehen, im Sinne jetzt von Zielen, die wir zu erreichen haben, Stichwort 1,5 Grad, 2 Grad, sondern eben auch, es gibt ökonomische Vorteile, die vielleicht heute noch nicht da sind, aber in Zukunft. Ne? Und diese Brücke von eben dem Nachhaltigkeitsthema hin zu den Geschäftsmöglichkeiten, zu den Geschäftsmodellen, das ist ein Riesenthema. Und ich sehe das in vielen Unternehmen, dass diese Brücke halt nicht geschlagen wird. Die Frage, die ich jetzt darauf hätte, also A, wie nimmst du das wahr? Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen erklärt. Und B, braucht es da vielleicht auch einen zukünftig neuen Job, eine Art Business Developer im Sinne der Nachhaltigkeit oder was auch immer?
Ja, sehr gute Frage. Also ich nehme auch wahr, dass es in den meisten Unternehmen nicht eng mit dem Geschäftsmodell verknüpft wird und dass jetzt im Finance-Bereich vielleicht nicht mit einer großen Ernsthaftigkeit oder auch im Business Development nicht mit einer großen Ernsthaftigkeit auf das Thema schaut. So rückblickend auf die Allianz zum Beispiel war es für mich ganz spannend zu sehen, da hat natürlich der Klimawandel einen direkten Effekt aufs Geschäftsmodell, dass man gucken muss, was kann ich denn zukünftig noch versichern, was nicht? Wo werden die Risiken einfach zu hoch? Und auf der anderen Seite war eben auch sehr bewusst auf der Investmentseite, also wo es darum geht, die eigenen Kundengelder einzulegen, hey, das möchten wir eigentlich nach bestimmten ESG-Kriterien oder nach einer bestimmten ESG-Performance machen und jetzt nicht auch noch Unternehmen, sage ich jetzt mal grob, mit einer schlechten Performance in die investieren. Das heißt, da hat man schon relativ früh angefangen, das so ein bisschen zu sortieren und das ja eng mit dem eigentlichen Kerngeschäft, sage ich jetzt mal, zu verknüpfen und auch zu gucken, hey, welche Geschäftsmodelle versichern wir vielleicht nicht mehr, zum Beispiel sowas wie kohlefinanzierte Geschäftsmodelle, weil man sagt, das ist keine zukunftsträchtige Technologie. Und da war man sicherlich damals oder und ist auch jetzt noch sehr weit in dem Thema und hat da aber auch einfach auf Vorstandsebene wirklich ganz starke treibende Kräfte, die auch davon überzeugt sind. Das Thema ist inhaltlich wichtig und denjenigen persönlich wichtig, es ist aber auch auf einer Geschäftsebene relevant. Und zum zweiten Teil deiner Frage, so braucht's da vielleicht noch eine neue Rolle? Hatte ich auch letztens einen ganz spannenden Austausch, da ging es so um das Thema Accounting for Sustainability und war auch ein ehemaliger CFO, der sagte, hey, wir brauchen die Finance-Leute am Tisch, wir brauchen die Leute, die das auf einer finanziellen Ebene bewerten können, die müssen sozusagen mit in die Diskussion rein, wir brauchen die Accountants, ja, wir brauchen an vielen Stellen Zahlen, Daten, Fakten, weil vieles an Nachhaltigkeitsthemen ist auch noch gar nicht so richtig messbar. Also dann arbeitet man viel mit, also ne, wie kann ich jetzt explizit meinen Biodiversitätsimpact messen? Ist zum Beispiel noch irre schwierig. Oder wie bepreise ich auch bestimmte Risiken in meinen Lieferketten, um zu gucken, hey, gibt's vielleicht andere Länder, aus denen ich das vielleicht irgendwie besser, nachhaltiger, sozialverträglicher, umweltfreundlicher beziehen kann? Also da gibt es noch ganz viel ungeführte Diskussionen. Also deswegen würde ich so eine neue Rolle im Finance-Bereich, aber dann auch im Controlling, dass da dann auch jemand sitzt, der mal nachhält, hey, was sind denn unsere Kennzahlen in dem Bereich? Wie ist denn unsere Performance in dem Bereich? Auch wirklich nachhält.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast das Buch geschrieben, und ich zitiere, weil Leute dich gefragt haben, wie kommt man da rein, wie macht man das? Was wäre denn, jetzt hast du schon erklärt, was für Profile es gibt, aber was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung der richtige Weg da rein? Ist es ein spezialisiertes Nachhaltigkeitsstudium und dann bist du Subject Matter Expert und weißt, was Biodiversität ist, vielleicht im Unterschied zu anderen, die quer reinkommen aus einer Business-Rolle und sich das anlesen. Wenn ich jetzt so, ich habe, während du gesprochen hast, nebenbei unsere Gäste durchgescrollt, die wir ja alle schon hatten, und festgestellt, das sind, also zumindest so wie ich mich erinnern konnte, alles Quereinsteiger, auch zum Teil ganz junge, die, von denen niemand irgendeine strukturierte Ausbildung oder Studium dazu hatte. Zum Teil aufgrund des Alters der Leute oder wie lange die Ausbildung schon her ist, zum Teil, weil es zumindest da offensichtlich auch nicht notwendig war. Also was wäre deine Empfehlung für jemanden, der jetzt 18, 19 ist und überlegt, das wäre was?
Gute Frage, und ich glaube, deine Einleitung zeigt es auch schon so ein bisschen auf. Es gibt sicherlich nicht den einen perfekten Weg, aber ich glaube, es ist gut, sich zu überlegen, also A, was macht mir inhaltlich wirklich Spaß, was interessiert mich, wenn ich jetzt, sag ich mal, der totale Zahlen-Nerd bin, könnte ich was im Bereich Finance machen und das dann eben kombinieren mit Nachhaltigkeitswissen. Also es gibt häufig, und das haben wir auch bewusst im Buch mit drin, kombinierte Studiengänge, ne? Oder dass ich mache einen Bachelor in dem einen Thema und einen Master in dem anderen Thema, also dass ich es kombiniere. Ich finde es schon auch immer wertvoll, überspitzt gesagt, jetzt vielleicht nicht nur, gerade wenn ich ins Unternehmen will, nicht nur der Nachhaltigkeitsexperte zu sein. Mir hilft jetzt zum Beispiel mein BWL-Hintergrund auch total, um diese Geschäftswelt einfach besser zu verstehen. Und ich werde vielleicht eben nicht nur als der Öko-Nerd abgetan, sondern kann mich da vielleicht besser integrieren. Das heißt, ich würde immer gucken, was ist so ein bisschen mein Einfallstor? Ist es vielleicht ein Finance-Bereich? Ist es der Marketing-Bereich? Ist es die Kommunikation? Oder will ich wirklich derjenige sein, der irgendwie Nachhaltigkeitsberichterstattung macht? Aber auch sowas sitzt in manchen Unternehmen mittlerweile im klassischen Accounting und Reporting, ne? Das heißt, ich glaube, meine Empfehlung wäre, gar nicht unbedingt nur rein auf Nachhaltigkeit zu gehen, sondern das mit einem weiteren Feld, was einen interessiert, zu kombinieren, weil wir am Ende im Unternehmen eigentlich an fast jeder Stelle Menschen brauchen, die die Lieferkette verstehen, aber auch die Nachhaltigkeitsauswirkungen. Menschen, die sozusagen zahlen können und das dann aber auch auf Nachhaltigkeit anwenden können. Also wir brauchen eigentlich an ganz vielen Stellen diese Schnittstelle. Und es ist auch ja fürs Nachhaltigkeitsmanagement an sich wichtig, dass ich die breite Expertise im Unternehmen habe und nicht, sag ich mal, eine Einzelkämpfertruppe oder eine kleine Truppe von Menschen, die dann irgendwie ausschwärmt und versucht, den ganzen Laden zu verändern. Das wird eher schwierig. Das heißt, je mehr Menschen auch an unterschiedlichen Stellen sind mit Nachhaltigkeitsexpertise, desto besser. Und ich glaube, es schadet nie, wenn man breit aufgestellt ist, weil man dann natürlich auch einfach ein bisschen andere Chancen im Jobmarkt hat.
Und würdest du sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt, also ich mag dieses Wort Purpose nicht, aber jetzt mal jenseits davon, ist das eine, aus deiner Sicht, eine sichere Bank, sich damit zu beschäftigen? Weil in der Logistik wieder vor 2-3 Jahren, da habe ich mal scherzhaft gesagt, und so scherzhaft war es gar nicht, jeder, der das Wort buchstabieren konnte, war qualifiziert für so einen Job, weil damit waren sie weiter als alle anderen. Das hat sich ja nun, und der wurde eingestellt, oder die. Also ist das weiter eine gute Idee oder würdest du sagen, junge Mädel, mach mal lieber was mit KI oder keine Ahnung?
Ich würde sagen, es ist weiterhin eine gute Bank, mittel- und langfristig gesehen. Gerade kurzfristig, wie gesagt, sehe ich diesen Dip und sehe so ein bisschen die Herausforderung, da dann auch wirklich einen guten Einstieg zu schaffen, gerade für junge Leute mit noch wenig Erfahrung. Für Seniorige ist es immer noch, glaube ich, eine recht sichere Bank. Aber perspektivisch, also rein aus einer Risikoperspektive werden die Unternehmen sich zukünftig immer stärker mit dem Thema beschäftigen müssen. Nach wie vor sind die Banken angehalten, auch auf die ESG-Risiken der Unternehmen zu schauen. Und selbst wenn eben eine Regulierung jetzt ein bisschen später kommt, dann wird sie kommen. Und die Risiken, wie gesagt, in unseren Lieferketten werden zunehmen. Die direkten Klimarisiken, die wir auch hier merken, werden zunehmen. Das heißt, also das Thema wird nicht mehr weggehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eben gut, da breit aufgestellt zu sein und vielleicht sogar auch erstmal in der klassischen Rolle anzufangen. Und ne, ich könnte jetzt auch klassischer Accountant sein und habe eben Nachhaltigkeitsexpertise und rutsche dann mittelfristig ins Thema Reporting und Accounting im Unternehmen rein. Das wäre so der Stand aktuell.
Dann würde ich jetzt gerne mal eine Brücke bauen, und zwar zu dem zweiten Thema, was wir mit dir heute besprechen wollen.
In Deutschland auch eine Kompetenz, die wir brauchen, ne? Brückenbauer. Und in jeder genau. Bedeutung.
Mhm. Genau. Ja, und mit dieser Metapher werde ich jetzt meiner Moderationspflicht gerecht und eine Brücke bauen durch eine Fragestellung, die wiederum abzielt auf Demografie. Wir hatten das gerade schon. Nicht das Alter, wie wir es gerade hatten, sondern jetzt bezogen auf das Geschlecht. Und meine Frage an der Stelle ist, wenn ich in meinem Netzwerk halt reingucke und auch auf Konferenzen gucke, wer da spricht zum Thema Nachhaltigkeit, dann würde ich sagen, dass von der Geschlechterdiversität her vielleicht eine Parität da ist, gegebenenfalls auch zugunsten, vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber von der Balance her dann mehr Frauen als Männer, vielleicht 55-45%, ich weiß es nicht, dass wir da auf jeden Fall so eine Parität haben. Frage ist, ist dem so? Und viel interessanter, wenn ja, warum?
Ich glaube, es gibt schon eine leichte Tendenz, dass wir da einen Tick mehr Frauen haben. Nicht unbedingt in der Führungsrolle, aber in den Teams. Da würde ich jetzt sagen, so im Schnitt über die Unternehmen hinweg, in denen ich war, leichte Tendenz zu mehr Frauen.
Okay. Hast du denn eine Meinung oder Ahnung, warum das so ist?
Ist so ein bisschen was, was wir uns angeschaut haben. Also ich glaube, es gibt, oder ich kann es eigentlich ehrlicherweise nur so aus meiner Warte beantworten, hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass man als Frau tendenziell vielleicht guckt, hey, wie kann ich irgendwie was Sinnvolles zum Erhalt dieser Welt beitragen? Und gerade wenn man Kinder hat, ist man da doch nochmal ambitionierter und hinterfragt eben häufig so ein bisschen die Sinnhaftigkeit vom eigenen Tun. Tendenziell, glaube ich, wird das Thema Nachhaltigkeit ja auch häufig mit so ein paar weicheren weiblichen Eigenschaften verbunden. Das könnte so eine Erklärung sein, ohne dass ich da jetzt eine wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben hätte. Und was wir uns auch angeschaut haben, das ging aus einem Buch hervor, was Janine, und da kommen wir sicherlich eh gleich noch drauf, bei Future Woman zusammen mit Ines Imdahl geschrieben hat, warum Frauen die Welt retten und Männer dabei unerlässlich sind. Und da haben sie sich tatsächlich ein bisschen näher angeguckt, was sind es denn für Kompetenzen, die Frauen haben? Oder sie haben eher geguckt, was sind sozusagen weibliche Kompetenzen, die Frauen haben, die aber auch viele Männer haben. Also da ging es bewusst gar nicht so sehr um diese Aufteilung, diese scharfe Trennung, sondern eher so, hey, welche weiblichen Kompetenzen braucht's noch? Und kombiniert mit dem, was Männer vielleicht besser können tendenziell. Es braucht eben sozusagen beide. Aber zurück nochmal zu deinem Thema. Ich glaube tendenziell, da sind wir immer noch mit mehr Frauen unterwegs. Und da ist man vielleicht auch eher bereit, das Richtige zu tun und dafür vielleicht nicht die Highfly-Karriere zu machen.
Der Hintergrund meiner Frage ist natürlich, und du hast es gerade schon angeteasert, Future Woman, du bist Mitgründerin der Future Woman Community. Kannst du uns mal erklären, was das ist und warum ihr das gegründet habt?
Ja, Future Woman ist im Prinzip erstmal eine Website, eine Plattform für Frauen in der Nachhaltigkeit, wo es uns darum geht, Frauen zu porträtieren, Frauen letztlich sichtbarer zu machen. Und das funktioniert einmal über die Profile auf dieser Webseite, es funktioniert aber auch über Social Media Kommunikation, es funktioniert über Events. Wir bieten auch Jobcoachings an für Männer und Frauen, die in die Nachhaltigkeit umsteigen wollen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch so das Netzwerk der Frauen untereinander, wo wir auch regelmäßige Treffen haben und es darum geht, sich in dieser Community zu vernetzen. Ich glaube, wir sind mittlerweile so um die 150, 160 Frauen und erleben da einfach auch einen unheimlichen Mehrwert in dieser internen Vernetzung, weil wir natürlich auch Expertinnen aus unterschiedlichsten Bereichen haben. Und der Grund für die Gründung war tatsächlich mal der Impuls damals noch von Janine Steger, die mal wieder eine Konferenz moderiert hatte. Und auf dem Abschlussbild standen dann alle möglichen Preisträger, die auf dieser Konferenz prämiert wurden. Und es waren irgendwie alles Männer. Und sie dachte sich so, irgendwie schade, weil hier laufen ganz viele Frauen rum. Und das sind eigentlich auch diejenigen, die die Projekte treiben. Wieso sehen wir die denn nicht hier auf der Bühne? Und hat dann eben angefangen, diese Frauen zu porträtieren. Ich bin dann irgendwann auf sie zugekommen, habe gesagt, du, super Seite, wollen wir denn da irgendwie ein Netzwerk drauf aufsetzen? Ich fände super, irgendwie sich als Frau da untereinander oder als Frauen untereinander stärker zu vernetzen. Und haben dann schnell noch Sandra Bruschert an Bord geholt, weil wir eben gemerkt haben, dass das, ja, dass wir totalen Zulauf hatten, dass das ein totales Thema ist. Und sind jetzt Ende letzten Jahres aber in so eine Beiratsrolle gegangen. Das heißt, haben so ein bisschen das Operative abgegeben, vor allen Dingen, damit es größer wachsen kann. Also, dass es einfach mehr Events gibt, mehr Netzwerktreffen, mehr Kommunikation, um den Frauen da einfach noch mehr Sichtbarkeit zu geben, weil nach wie vor da einfach noch eine große Lücke ist.
Hast du denn, oder kannst du davon berichten, was ihr denn damit schon erreicht habt, so eine Art Success Stories? Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber wann habt ihr das gegründet?
Offiziell gegründet haben wir 2020, genauso mitten in der Corona-Pandemie, auch ohne uns wirklich jemals zu dritt getroffen zu haben, weil es dann einfach nicht möglich war. Ja, Success Stories, also einmal, dass jetzt viele Frauen im Netzwerk eng zusammenarbeiten, dass sie sich auch gegenseitig stark motivieren. Also wir merken einfach, dass dieser Austausch extrem hilft. Auch zum Beispiel, wir haben einige Selbstständige im Netzwerk, wo es dann auch darum geht, hey, was für Preise kann ich denn eigentlich verlangen? Was ist denn so üblich? Wie schaffe ich es denn da auch mal einen, wie soll ich sagen, üblichen oder einen guten Wert irgendwie festzulegen? Da merken wir, dass dieser direkte Austausch sehr hilft. Wir haben auch schon Erfahrungsberichte von Frauen, die gesagt haben, hey, ich glaube, aufgrund allein meiner Mitgliedschaft im Netzwerk habe ich gerade einen neuen Job gekriegt, weil die das gesehen haben und super cool fanden. Und also wir merken, dass das fast wie so ein bisschen so ein Qualitätssiegel ist, später dann auch bei den Arbeitgebern.
Nun ist das ein Netzwerk für Frauen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, also eine Domäne, in der wir schon etabliert haben, wo es sowieso vielleicht schon mehr gibt als woanders. Wir sind jetzt ein Logistik-Podcast. Nahezu jeder Logistik-Podcast in Deutschland ist ausschließlich männlich besetzt bei den Hosts und ist also zu einem absolut überwiegenden Anteil männlich besucht durch Gäste. Da gibt es ganz viele Gründe für. Ich bin relativ unbeliebt bei manchen, mich da drüber zu beschweren. Nicht öffentlich, aber so unter vier Augen. Und was ich dann zu hören kriege, ist, ja Moritz, ist bei euch aber auch wirklich viel einfacher, weil da gibt es einfach viel mehr Frauen in der Nachhaltigkeit, in der Logistik. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Heißt nicht trotzdem, dass man sich da bemühen könnte und müsste. Machen viele nicht. Scherzen dann eher darüber, dass das ja wieder eine Boyband auf der Bühne ist oder so. Und also ganz ehrlich, zu solchen Veranstaltungen gehe ich nicht mehr hin. Das ist einfach super ätzend. Jetzt habt ihr ein Netzwerk gebaut in einer Domäne, in der vielleicht es einfacher ist, Fuß zu fassen, weil es da einfach viel mehr Vorbilder schon gibt. Was kann man von euren Erfahrungen übertragen auf Bereiche, in denen das vielleicht nicht so ist, die immer noch und ja, Sales in der Logistik oder so. Also, das ist eine Männerwüste. Und also in großen Teilen zumindest. Wie kann man das ändern?
Gute Frage, weil, also ich glaube, es gibt natürlich schon mehr Frauen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn ich jetzt auch in die Immobilienbranche gucke, Baubranche, kenne ich auch ein gutes Frauennetzwerk in dem Bereich. Da gibt's trotzdem immer noch, ne? Also auch wenn dann der Nachhaltigkeitsbereich vielleicht irgendwie etwas weiblicher besetzt ist, so die Gemengelage ist natürlich immer noch sehr, sehr gemischt oder sehr männlich dominiert. Ich glaube, und das schon eine der Herausforderungen ist, also ich bin da so ein bisschen bei dir, weil du vorhin gesagt hast, so okay, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, da auch mehr Frauen zu finden und mehr Frauen zu kriegen. Ich glaube, dass halt tatsächlich immer noch ein bisschen die Hemmschwelle bei Frauen einfach ein Tick größer ist und dass man ein bisschen vorsichtiger ist und sich auch erst auf ein Panel setzt, wenn man wirklich die Expertin ist und auch erst in einen Podcast geht, wenn man wirklich die Expertin ist. gibt sicherlich auch einen Grund, warum ich nochmal promoviert habe, um mich da tief in das Thema einzuarbeiten. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ach, jetzt mache ich mal ein paar Beratungsprojekte und dann bin ich die Expertin. Also ich glaube, da ist der Anspruch auf eine gewisse Weise wesentlich höher und ich glaube, Männer sind manchmal auf eine positive Art da wesentlich entspannter und sagen halt, ach, naja, mache ich schon. Oder traue ich mir eher zu. Ich glaube, die trauen sich einfach wirklich mehr zu und deswegen ist es auch leichter, da jemanden zu kriegen. Dann habe ich vielleicht nicht fachlich den Besten. Das ist dann so der Nachteil. Und ich glaube, bei Frauen muss man einfach manchmal ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber das ist auch was wir im Netzwerk versuchen, so ein bisschen mitzugeben. So, hey, seid mutig, traut euch, macht's einfach, weil was kann jetzt passieren? Was kann sozusagen schieflaufen? Vielleicht hat es auch sogar noch was mit Erziehungsmustern zu tun, ne? Dass man tendenziell eher zurückhaltend sein soll, sich nicht da ins Rampenlicht stellen soll und das aber natürlich eher die Erwartungshaltung an die Männer ist. Also ich glaube, das ist schon ein größeres gesellschaftliches Thema, was wahrscheinlich jeder für sich so ein bisschen lösen muss oder wo jeder für sich so den Weg vielleicht rausfinden muss.
Und so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Also es gibt ja diese Berechnung, wie viele Jahrzehnte es noch dauert, bis man Parität in Gremien erreicht, Gleichheit, Bezahlung und so weiter. Das ist jetzt ist alles, ja, entbehrt ja so ein bisschen jeder wissenschaftlichen Grundlage. Aber jahrelang hatte man eigentlich so das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Jetzt haben wir gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es 3 Tage her oder so, wo der stellvertretende Regierungssprecher sagt, ja, der Kanzler hat nichts gegen Frauen, er arbeitet vertrauensvoll mit ihnen zusammen, er hat ja auch eine. Also wir sind auf einem Level angekommen, wo mir alles aus dem Gesicht fällt wieder, auch wenn das natürlich irgendwie nicht die Antwort des Kanzlers war, sondern wirklich furchtbar ungelenk von dem Sprecher da. Machen wir so ein bisschen eine Rolle rückwärts? Ist der Stein sowieso so doll am Rollen, das kann auch durch sowas nicht mehr aufgehalten werden? Oder was ist so deine, das ist eine sehr lange Frage, sehr lange Formulierung für eine einfache Frage oder vielleicht auch nicht? Wie sieht das aus in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, einfach ist die Frage, also einfach finde ich es nicht.
Ja, hast du recht.
Einfach finde ich sie nicht. Ich glaube, wir machen gerade keine Rolle rückwärts, das würde ich so nicht sehen. Außer man schaut irgendwie in die USA. Ich glaube, da sind so ein paar Gegenbewegungen, die so ein bisschen stärker sind als jetzt hier in Europa. Ich glaube, es braucht aber auch noch mehr, dass mehr passiert, sage ich mal. Also wir sind immer noch in Talks. Also gerade letzte Woche war ich auch wieder in einem schönen Talk von einer Vorständin von einem Finanzinstitut und die aber auch, sage ich mal, wieder die einzige Frau war, die sich da irgendwie an die Spitze gekämpft hat unter lauter Männern. Und irgendwie denke ich mir so, okay, das ist toll, dass sie das geschafft hat, aber gegen wie viel Widerstände sie ankämpfen musste und wie viele Frauen scheitern sozusagen auf dem Weg oder sagen eben, naja, sorry, aber dann macht doch bitte euren Mist alleine. Das finde ich so schade, weil ich glaube, Frauen sind vielleicht an vielen Stellen häufig nicht bereit, irgendwie alles hinten anzustellen, alles der Karriere hinten anzustellen. Das ist so ein Faktor, der, glaube ich, wichtig ist. Ich glaube, wir sind natürlich auch immer noch, und das zeigt sich ja auch in Studien, wir haben häufig die männlich besetzten Führungsgremien und dann ist es auch schwieriger, als Frau sozusagen ausgewählt zu werden. Also das heißt, Männer stellen auch lieber Männer ein und Menschen, die ähnlich ticken wie sie, Frauen dann tendenziell eher Frauen oder jemanden, der ähnlich tickt wie sie. Aber natürlich haben wir immer noch nicht so viele Frauen da oben und das ist, glaube ich, immer noch so das Grundproblem. Und wir sind auch immer noch dabei, dass wir sagen, hey, die klassischen männlichen Kompetenzen, wie irgendwie Durchsetzungsstärke, weiß ich nicht, vielleicht Mut, Direktheit sind wichtig oder sind so die Kompetenzen, die uns irgendwie auch geprägt haben über die letzten Jahre und ist auch so ein bisschen das, was man dann vielleicht von einer Frau erwartet. Und ich glaube, wir müssen es irgendwie noch schaffen, auch in den Unternehmen dahin zu kommen, dass auch andere Kompetenzen wertgeschätzt werden und dass es eben auch wertgeschätzt wird, wenn vielleicht mal ein bisschen mehr Emotionalität, um jetzt auch gleich ein Klischee zu bedienen, ein bisschen mehr Emotionalität in einen Job reinzubringen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Menschlichkeit und ein bisschen mehr, hey, wie geht's dir eigentlich heute? Und vielleicht nicht so ganz so draufhauerisch unterwegs zu sein. Also ich glaube, es braucht tatsächlich so ein Anerkennen, dass es da auch noch andere Kompetenzen und Skills gibt, die wichtig und relevant sind. Und ja, wenn man jetzt so in die Führungsriegen so mancher Länder guckt, weiß ich nicht, ob da bei all den Krisen und Kriegen auf dieser Welt gerade das so alles in die richtige Richtung geht. Ja? Also ich glaube, wir brauchen an vielen Stellen ein paar mehr Frauen, die vielleicht nochmal anders auf Dinge blicken.
Du hast das jetzt gerade wunderbar schon umschrieben, worauf ich jetzt mit meiner, oder zum Schluss hin mit einer meiner letzten Fragen halt kommen möchte. Ich würde mir auch eine Welt mir gerne vorstellen, oder ich stelle sie mir vor, ich würde gerne in einer Welt leben, wo wir über Kompetenzdiversität halt mal sprechen. Da sind wir noch nicht. Ne? Wir haben viel zu viel noch, auch in Führungsetagen, Ellbogenmentalität und alles dergleichen, was so klassische Männermuster halt irgendwie sind. Da brauchen wir mit Sicherheit mehr Diversität. Abseits von Geschlechtern, also wie gesagt, wenn wir irgendwann mal da hinkommen und über Kompetenzen reden würden, das wäre toll. Ich möchte aber noch mal eine explizite Frage stellen hinsichtlich auch Kompetenz und Eigenschaft. Und ich hoffe, ich kriege diese Frage auch irgendwie so formuliert, dass sie auch als Stärke da steht. Meine Erfahrung im Innovationsumfeld, wenn ich mir so die diversen Pitches anschaue, die ich so wahrgenommen habe, dann ist es so, wenn ich das jetzt wieder auf Geschlechter runter reduziere, ne, wie gesagt, ich würde eigentlich viel lieber über Kompetenzen reden, aber machen wir die Frage mal so. Wenn ich Männer beobachte dabei, was sie pitchen, dann sind das meistens, nicht immer, um Gottes Willen, ne, ich will jetzt nicht zu pauschalisieren, aber doch sehr häufig Wolkenschlösser, die da gebaut werden, Hockey, Stick, Kurven, exponentieller Wachstum, wie auch immer, wo ich selber dann als Zuhörender bei einigen halt denke, da ist ein bisschen sehr optimistisch, um das mal freundlich zu sagen. Wenn ich aber Frauen beobachte, die für ihr Startup halt pitchen, dann habe ich sehr, sehr häufig den Eindruck, das ist schon sehr realitätsnah. Das entspricht jetzt nicht irgendeinem Wunschdenken, sondern das ist 28 Mal durchdacht. Das ist ein bisschen mehr der Realität als eben das, was ich gerade beschrieben habe als Hockeystick. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube schon, dass man das so im Durchschnitt sagen kann. Die Gründerinnen, die ich bis jetzt erlebt habe, sind häufig in ihrem Auftreten auch sehr gut, auch sehr professionell. Ich glaube, sonst wären sie aber auch nicht da. Also ich glaube, es werden halt vorher schon ganz viele Frauen in den Pitches zum Beispiel aussortiert, die jetzt vielleicht ihre Idee nicht ganz so überzeugend rüberbringen. Und ich glaube, da sind wir ähnlich von der Logik bei dem Thema, was wir vorher schon hatten. Ne? Männer sind da etwas mutiger, die stellen sich dann hin und präsentieren ihre Idee und sind davon überzeugt und denken sich vielleicht auch, gut, jetzt muss mir erstmal jemand was anderes beweisen. Und Frauen gehen auch an solche Themen natürlich viel, vielleicht viel realistischer ran und viel selbstkritischer. Und das hilft dann natürlich in so einer Situation nicht unbedingt. Also es hilft vielleicht, wenn andere Frauen auf der Gegenseite sitzen, die Pitches auch sehen. Auch da sind wir, da gibt's ja schon Untersuchungen zu, ne? Und dann meistens sind die Investoren auch männlich, investieren auch eher in männliche Startups. Also da haben wir auch wieder so ein bisschen diesen Bias drin. Würde sich vielleicht auch ändern, wenn da mehr Frauen auf der anderen Seite sitzen würden. Ich würde aber sagen, an vielen Stellen sind natürlich jetzt die Frauen weitergekommen, die auch einfach viele männliche Eigenschaften haben, weil das ist, womit sie durchkommen, so.
Letztlich ist also ein bisschen männliche, naive Selbstüberschätzung oft. Da gibt es diese wunderbare Umfrage unter britischen Männern, wo jeder Achte sagt, da könnte Serena Williams im Tennis schlagen mit den Ohren schlackerst. Und letztlich, das, was Timo und ich hier machen, muss man ja auch sagen, ist auch so ein bisschen Selbstüberschätzung, dass wir geglaubt haben am Anfang, wir haben das noch nie probiert, was soll schiefgehen? So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die völlig weit draußen ist aus dem unserem bisherigen Gespräch, nur einen kleinen Verbindungsfaden. Saskia, nehmen wir mal an, du würdest noch mal auf die Idee kommen, zu promovieren in dem Kontext. Was würde dich interessieren? Was würdest du dir angucken?
Krass schwierige Frage.
Ich weiß, deswegen stelle ich sie dir.
Boah, wahrscheinlich würde ich mir angucken, wie, so eher auf der psychologischen Ebene, wie schaffe ich es wirklich, so eine große Transformation voranzutreiben? Wie schaffe ich es, die Menschen lokal, aber auch global irgendwie mitzunehmen auf dieser Reise? Also was ist so der psychologische Hebel, den ich habe?
Schade, das ist nichts, was ich könnte.
Schade, ja.
Musst du dann doch machen. Sehr gut. Saskia, ganz vielen Dank für die Einblicke in erstmal, was es braucht, welche Mitarbeitende es braucht aus Unternehmensperspektive, was es braucht aus individueller Perspektive, um in den Bereich reinzukommen. über eure Initiative. Das war sehr interessant. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Und ja, viel Erfolg bei allen weiteren Aktivitäten.
Ja, ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.